Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit Erich Hambach. Lieber Erich, schön, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt über Auf 1, über das Alternativ-WEF und waren zweimal jetzt schon, hatte ich die große Freude, mit dir an einer Diskussion teilzunehmen zum Thema Geld von morgen. Und ja, darüber hinaus oder drumherum haben wir uns angefreundet, haben über viele Dinge gesprochen. Du hilfst Menschen dabei, die Steuern zu optimieren. Du hilfst Menschen dabei, jetzt im Zuge des möglicherweise anstehenden Lastenausgleichs dort Vorkehrungen zu treffen etc. Also du bist da vielfältig und vor allem schon sehr, sehr lange unterwegs. Man könnte fast sagen, ein Aufklärer der ersten Stunde. Deswegen toll, dass du da bist und toll, dass ich mich mit dir so wunderbar unterhalten kann. Und was ich vor allem direkt im Vorgriff hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass du einem als jemand, der Zinsen sehr kritisch gesehen hast, dass du dir meine Meinung angehört hast, dass wir darüber diskutiert haben und dass du überhaupt erst mir die Möglichkeit gegeben hast, dass ich vielleicht mit meinen Argumenten gar nicht so falsch liege. Also das fand ich etwas, was bemerkenswert ist, weil viele Menschen ein großes Ego haben und dann ihre Meinung als fester Bestandteil des Weltbildes, dass das nur schwer zu hinterfragen ist. Und da bist du also eine rühmliche Ausnahme. Und ja, darüber möchte ich natürlich auch mit dir sprechen. Ja, lieber Erich, vielleicht kannst du dich nochmal so ein bisschen vorstellen. Du bist auch bei Auf 1, du hast da ein tolles Video gemacht, hast du gerade erwähnt. Das war so ein Quotenbringer, weil es da eben um das Thema Steuern ging. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen kleinen Umriss machen, wer du bist, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist und ja, was so dein Auftrag und dein tiefer Sinn des Lebens ist.
Ja, sehr gerne, lieber Benjamin. Also zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in diesem Rahmen mit dir sprechen zu dürfen. Und ja, wie du richtigerweise sagst, versuche ich immer open-minded zu sein und das auch zu bleiben. Und es ist richtig, dass ich das Thema Zinsen bisher sehr kritisch betrachtet habe, bis ich dein Buch in die Finger bekommen habe und wir uns auch mehrfach persönlich dazu ausgetauscht haben. Und da muss ich jetzt eingestehen, da war ich vielleicht ein bisschen zu dogmatisch in meiner Kritik. Da werden wir sicherlich noch drüber reden und ich lerne eben immer gern dazu. Ich verstehe mich grundsätzlich als genereller, guter Generalist in sehr vielen Themen, denn für mich ist alles eher ein großer Kuchen an Bestandteilen diverser systemimmanenter Probleme, die wir momentan auf unserem Planeten eben haben. Da ist Geld und Wirtschaft eben ein wichtiges davon, aber ich tummel mich auch in anderen Bereichen. Ich bin staatlich geprüfter Baubiologe. Mich hatte interessiert, welchen Einfluss auf unsere Gesundheit haben denn die Materialien der sogenannten dritten Haut. Ich habe 35 Jahre in der Finanzindustrie wirken dürfen und habe eben Verkäufer und Finanzberater ausgebildet, wie eben verkaufen geht, was im Grunde dann auch dazu geführt hat, warum ich irgendwann ausgestiegen bin, denn ich verstehe, dass jeder Geld verdienen muss, wenn es aber bei den Beratern und der Finanzindustrie nur darum geht, wie kriegt man selbst am meisten vom Kuchen, vom Geld eben ab und der Kunde ist eher hinten an, hat sich hinten anzustellen, wenn es dann um den Nutzen geht, da konnte ich irgendwann eben nicht mehr mit Leben und ich bin jetzt sicher nicht ein Aufklärer der allerersten Stunde, aber ich habe begonnen 2012 in diesem Thema zu wirken mit Aufträgen im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Geopolitik. 2016, 2017 kam dann ein starkes Bedürfnis von mir in der Friedensarbeit, mich zu engagieren, ehrenamtlich zum Wohle aller. Habe dort auch, denke ich, einiges bewirken können und tue das eben immer noch. Und heute, mittlerweile, ich bin ja Jahrgang 63, geht es mir vor allen Dingen darum, lösungsorientiert Menschen aufzuklären. Und wenn man mich eben um Rat bittet, wie kann ich Vermögen sichern vor einem möglicherweise kommenden Lastenausgleich? Wie kann ich Vermögen auch ja Wert aufbewahren, sicherstellen? Und vor allen Dingen, wie kann man legal Steuern vermeiden, gerade als Unternehmer, als Selbstständiger? Das sind so meine Steckenpferde und da kommen auch immer wieder gerne Anwälte und Steuerberater und Notare in meine Seminare, um dann scheinbar aus der Praxis zu lernen, wie es auch gehen kann. Also ich freue mich hier zu sein und freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, großartig. Wir verlinken natürlich all deine Kanäle und Möglichkeiten, wie man dich erreicht. Entscheidend die Frage, die mir direkt in den Kopf gekommen ist, das Thema Freiheit impliziert ja auch immer Verantwortungsübernahme für jeden einzelnen Lebensbereich. Hilfst du denn deinen Klienten dabei, dass sie dann selber in der Lage sind, die Entscheidungen zu treffen? Oder bist du da so als Big Brother dabei? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Hilfe zur Selbsthilfe oder bohrst du den Leuten den Brunnen oder zeigst du ihnen, wie man einen Brunnen bohrt? Das ist die Frage.
Ich würde sagen, beides sozusagen. Also mir ist immer wichtig, dass die Menschen, die in meine Seminare kommen oder eben mich um Rat fragen, alle Entscheidungen in eigener Verantwortung treffen. Also auch wirklich verstehen, was sie dort tun und eben nicht nur einem Berater hinterherlaufen nach dem Motto, der hat gesagt, es geht so und so und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Nee, sondern es hat mit Eigenverantwortung zu tun und ich stelle eben Informationen zur Verfügung. Ich frage die Menschen natürlich auch sehr viel, weil alles ist sehr, sehr individuell und persönlich. Der eine hat Kinder, der andere nicht, der andere geht aus Deutschland weg, der andere will bleiben und so weiter. Aber natürlich nach diesen ganzen informativen Grundlagen geht's, wenn man möchte, schon weiter bis hin in eine strategische Beratung, wo man tiefer einsteigt. Aber irgendwann kann schon ein Punkt kommen, wo ich dann jemanden übergebe an einen Notar, an einen Steuerfachanwalt, je nachdem, wenn man bestimmte Körperschaften benötigt in der Umsetzung. Das kann ich dann eben nicht tun, aber gerne reflektiere ich dann auch später hin und wieder mal, wie läuft's denn, wie weit bist du gekommen, hängt's irgendwo, brauchst du noch einen Tipp, eine Info. Aber im Grunde versetze ich die Leute in die Lage, selber den Brunnen zu bohren und wenn es irgendwo einen Schaden in der Wasserleitung gibt, auch den wieder selber zu kitten.
Sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, denke, dass da werden wir vielleicht zum Ende des Gesprächs nochmal darauf zu sprechen kommen, dass wir über das Thema Lastenausgleich, Zwangshypotheken, ja, Grundbücher sprechen. Das würde ich vielleicht zum Ende des Gesprächs noch einmal auf den Plan rufen. Jetzt würde ich gerne auch nochmal natürlich meinen Dank an Stefan Magnet und Elsa Mittmannsgruber richten, die uns eben zusammengeführt haben und dahingehend der Auftrag, der uns gegeben wurde als Gruppe, dass wir eben uns darum kümmern sollen, wie ein besseres Geldsystem aussehen könnte. Und ja, ist der Zins, braucht man ihn nicht. Ich würde vielleicht schon mal gerne vorausschicken, dass eigentlich meine Vision, egal in welchem Markt ist, dass wir maximalen Wettbewerb bekommen. Wettbewerb als Entmachtungsverfahren, weil man eben aus verschiedenen Angeboten wählen kann und auch als Entdeckungsverfahren, dass es eben zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse der Kunden, so wie du es gerade auch gesagt hast, oder derjenigen, die das Geld verwenden oder die dieses System eben nutzen möchten. Und da kann es, also deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich möchte ein Schwundgeldsystem lancieren, ich möchte ein Geldsystem komplett ohne Zins. Also ich bin da vollkommen frei. Ich sage, probiert es aus. Und beschäftigt euch mit den Lösungen und laboriert. Die Welt entwickelt sich weiter. Zu Zeiten des Goldstandards oder der konkurrierenden Geldeinheiten im Mittelalter gab es kein Internet, es gab keine Digitalisierung, ganz andere Herausforderungen als heute. Das heißt, niemand weiß, wie die Zukunft aussieht. Und ich finde das immer so interessant, dass sich viele sogenannte Experten dahinstellen und sagen, das ist jetzt das passende Geldsystem für alle. Ja, also ich habe das in meinem Beitrag geschrieben beim Mises-Institut und da habe ich das als Präferenzanmaßung beschrieben, ja, weil ich die Bedürfnisse der Menschen nicht kenne. Ich kenne sie nicht. Deswegen sage ich, tretet auf als Anbieter, als Nachfrager, aber bitte zwingt nicht eure Produkte den Leuten auf. Das ist eigentlich so mein Credo und deswegen sage ich auch, hätte ich auch kein Problem damit, wenn Leute ihr Schwundgeldsystem umsetzen oder wir hatten das ja auch jetzt beim letzten Mal in Prag, wo die Diskussionen dann schon ein bisschen mehr differierte als das Jahr davor. Das fand ich ehrlich gesagt richtig spannend. Ja, wie ist dein Zugang dazu und vielleicht können wir dann auch noch mal danach auf das Thema Zins zu sprechen kommen.
Ja, sehr gerne. Zunächst möchte ich mich auch dir nochmal oder mich dir anschließen und auch nochmal an der Stelle meinen Dank an Stefan Magnet und Elsa Mittmannsgruber von AF1 eben auch hier zum Ausdruck bringen. Denn die haben mit dem alternativen WEF wirklich was Großartiges an den Start gebracht. Mit immensen Aufwand, enormen Mitteln, die sie auch mit reingeben. Insofern auch hier die Bitte an mögliche Zuschauer, wer das unterstützen möchte, dann wäre das ganz wichtig. Bitte macht es. Ja, und da haben wir beide den Auftrag, wenn man so will, übernommen, den freiwilligen Auftrag, gemeinsam nachzudenken, wie ein neues Geldsystem für eine freie Welt eben ausschauen kann. Da sind auch alle anderen eingeladen, wenn sie der Meinung sind, sie haben eine Idee beizutragen. Und das ist eben ganz wichtig, was du erwähnt hast, in einem freien Wettbewerb zueinander. Es muss ja auch nicht unbedingt dorthin führen, dass sich am Ende ein System durchsetzt, das sich dann als das Geldsystem heraussetzt oder herauskristallisiert. Es kann auch sein, dass sich zwei, drei, vier, fünf verschiedene parallele Systeme nicht durchsetzen, aber nebeneinander koexistieren, und für diese Bedürfnislandschaft nimmt man eben jenes her. Für andere Märkte, andere Partizipationsmöglichkeiten nimmt man wieder etwas anderes her. Ob das jetzt eben freies Geld ist in Form von Gutscheinen bis hin zu digitalen Themen wie Bitcoin und Co., können wir erstmal alles völlig offen lassen, und wir sollten eben die freien, noch selbstdenkenden Menschen fragen, was sie gerne hätten, mit was sie gerne denn arbeiten würden. Und ich glaube, ein Aspekt ist, es sollte ein möglichst wertstabiles Geld eben sein. Und von daher eben das Thema Inflation, ob offen oder versteckt, sollte ein Aspekt sein, den wir hier betrachten. Und andere werden analog unterwegs sein wollen, die anderen digital. Da werden wir sehen, wohin die Reise führt, aber es darf eben hier keine Dogmen geben. Und vielleicht gibt es auch irgendwie eine Art Umrechnungsfaktor, wenn man von der einen Welt in die andere wechselt. Vielleicht braucht man sowas auch gar nicht. Also da bin ich grundsätzlich völlig offen. Was mir allerdings sehr wichtig wäre in diesem Zusammenhang, eine Art Chancengleichheit. Denn ich habe schon ein bisschen Befindlichkeiten, wenn es jetzt heißt, wir ändern die Geldsysteme, führen mehrere neue ein, dann haben wir ja heute eine Situation, ob jetzt aus Eigenverschulden oder nicht, aber wir haben eben sehr vermögende und reiche Menschen, und wir haben Menschen, die haben ein bisschen was, wir haben aber Menschen, die sind hoch verschuldet, manche haben eben gar nichts, leben oft auch weit unterhalb der Armutsgrenze, und gerade in der Welt der freien alternativen Finanzexperten, auch im Bereich der libertären Welt, habe ich oft schon die Frage gestellt, ja, wie kriegen wir denn einen fairen Neustart hin für alle? Aber ganz ehrlich, eine Antwort darauf konnte mir bisher noch keiner geben. Vielleicht können wir auch da ein bisschen Augenmerk drauf legen und dort weiter forschen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir natürlich durch die Art und Weise, wie heute Geld in die Welt kommt, nämlich durch Kreditvergabe und die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes profitieren, weil sie eben zu den noch günstigen Preisen kaufen können. Dann sickert das Geld durch den Wirtschaftskreislauf, die Preise steigen und die Letztempfänger sind dann die Angestellten, die dann irgendwann später höhere Löhne bekommen, aber die dann in die Röhre schauen, weil die Kaufkraft eben schon dahin ist. Und das, dieser umverteilende Effekt, auch als Cantillon-Effekt bekannt, ist, also dass die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes zu Lasten der Letztempfänger profitieren. Das hat dazu geführt, dass diese Ungleichheit entstanden ist. Und ich meine, es ist klar, dass wenn jemand, der freiheitlich tickt und dann sagt, ja, wir müssen da irgendwie einen Modus operandi finden, um da eine Chancengleichheit oder um diese Mittel, die eigentlich planwirtschaftlich allokiert wurden und die nicht marktwirtschaftlich durch freiwilligen Tausch, sondern durch diese Geldplanwirtschaft zusammengeführt und zusammengegaunert, ergaunert wurden. So muss man es, man kann das ruhig ein bisschen deutlicher sagen, glaube ich. Da muss man natürlich einen Modus operandi finden, dass alle bei einem ähnlichen Punkt starten. Ja? Und man könnte natürlich sagen, dass diese großen Konzerne, die es da gibt, die mafiösen Strukturen, die milliardärsplanwirtschaftliche Struktur, man könnte Aktien an alle möglichen Leute verteilen, ne? Also an die Bevölkerung. Das wäre ein Modus, den man wählen könnte. Und ich glaube, du hast das jetzt, ich wusste auch nicht, dass du es ansprichst, deswegen bin ich da jetzt relativ unvorbereitet. Aber ich sehe diesen Punkt auch und denke auch, dass man da sehr, sehr tief drüber nachdenken sollte. Weil dieser Punkt, dass es immer bei einigen wenigen landet und dass einige wenige zu Lasten vieler leben, das ist eigentlich das, was wir jetzt haben. Und das zu beenden, würde relativ schnell schon dadurch funktionieren, wenn Geld eben wieder knapp wäre und wenn man das Geld dem Staat oder staatlichen Institutionen entreißt, wenn man da einen tatsächlichen Wettbewerb überhaupt erst ermöglicht. Und nach meiner Beobachtung ist es ja nicht nur beim Geld so, sondern es ist eigentlich in allen wichtigen Märkten der Menschheit, dass die zum Herrschaftsinstrument, wie ich das auch hier im Untertitel beschrieben habe, wenn wir eben keinen Wettbewerb haben, dann haben wir eine Vermachtung dieser Bereiche und dann werden die Bereiche zu Herrschaftsinstrumenten. Und die spielen auch miteinander Doppelpass und Pingpong. Also ich meine da vor allem das Bildungsunwesen, das Bildungssystem, was sein Unwesen treibt, wo man den Menschen eben schon erklärt, ja, Geld kommt vom Staat und es ist wichtig, dass ihr Steuern bezahlt und all diese Dinge. Es ist wichtig, dass es jemanden gibt, der ein Gemeinwesen definiert, der umverteilt, der soziale Gerechtigkeit schafft und all diese Dinge. Wenn man kurz darüber nachdenkt, dann weiß man, wenn 100 Euro dem einen weggenommen werden, dann landen 50 nur bei Bedürftigen. Und ob die Bedürftige sind, das steht auch schon in den Sternen. Also ja, auch dieser Sozial- und Wohlfahrtsstaat ist auf den Prüfstand zu stellen. Also wir haben hier im Grunde ein riesen Dingen, was man anfassen müsste. Und gerade bei der Bildung fängt es aus meiner Sicht an, bei den jungen Menschen, die geprägt werden und die dann eben klar ihr Weltbild so strukturiert haben, dass es eben eine Zentralbank gibt, dass die mit dem Staat eng verbunden ist, dass es auch vollkommen okay ist, dass diese Zentralbank zusammen mit dem Staat wankende Banken irgendwie rettet. Ja, mich rettet, wenn du fehlspekulierst oder ich tue es, rettet mich auch niemand. Das ist ein marktwirtschaftlicher Prozess und auch ein natürlicher Prozess, dass, wenn man sich verspekuliert, vergaloppiert, wenn man sich im Wald vergaloppiert und knickt um, tut's weh. Wenn man sich im wirtschaftlichen Bereich verspekuliert, dann tut es monetär weh. Das heißt, es schneidet ins Fleisch. Skin in the game, wie man so schön sagt. Aber in der heutigen Zeit ist es vollkommen normal, dass dann nach dem Staat geschrien wird, nach den Zentralbanken und dass es diese Politik des Herauskaufens gibt. Und das führt dann dazu, zu dem, was wir heute erleben, dass sich eben ein normaler Lohnbezieher kein Eigenheim mehr leisten kann, wenn er nicht irgendwie was geerbt hat oder im Lotto gewonnen hat. Ja, das sind genau diese Prozesse, die in Gang gesetzt wurden. Genau diese Umverteilung, die wir hier gerade schon besprochen haben, die zu dieser sozialen Ungerechtigkeit führt. Und nach meiner Auffassung, und ich finde auch immer, dass es sich lohnt, in die Geschichte zu schauen, um sich Beispiele anzusehen, wo es funktioniert hat. Woher bekommt Geld denn überhaupt den Wert? Ja, Geld bekommt den Wert, indem Menschen diesem Gut wie Gold, Silber, Bitcoin einen Wert beimessen. Ja, und das speist sich im Wesentlichen aus der Knappheit, die bei Gold relativ gegeben ist, bei Bitcoin mit irgendwann 21 Millionen absolut gegeben ist. Da ist Bitcoin nach meiner Auffassung deutlich im Vorteil, weil es eine absolut konstante Geldmenge ist. Und wir kennen das bei Zentimeter, Meter, Kilo. Ein Kilo ist ein Kilo, aber ein Euro ist kein Euro. Und das ist auch beim Gold, beim Gold nicht so, dass Gold halt absolut knapp ist. Also deswegen ist wichtig, dass die Menschen diesem Gut einen Wert beimessen. Würde es jetzt so sein, es würde irgendwo einen riesen Bestand an Gold gefunden, dann würde das die subjektive Wertbeimessung der Menschen verändern, weil sie dann plötzlich wüssten, oh, es gibt ja doch mehr Gold als gedacht. Das heißt, dann wollen sie Gold plötzlich loswerden, verkaufen es und der Marktpreis fällt. Und der Marktpreis ist nichts anderes als der Tauschwert, die Kaufkraft gerechnet in anderen Gütern. So, und es gibt Beispiele aus der Historie. Es gab in Deutschland diese unglaubliche Kipper- und Wipperzeit zu Zeiten des 30-jährigen Krieges. Der Krieg musste finanziert werden, so wie das heute auch der Fall ist. Man hat also den Edelmetallgehalt herabgesetzt, hat billiges Zeug beigemischt und hat die Leute beschissen, auf Deutsch gesagt, um den Krieg zu finanzieren. Und da war es genauso wie heute, dass eben ein Kaufmann nicht mehr vernünftig kalkulieren und rechnen konnte. Und die Hamburger Kaufleute haben sich mit dem Rat der Stadt Hamburg zusammengesetzt. Die haben die Mark Banco geschaffen, die Hamburger Bank gegründet und man konnte dort Silber einliefern. 8,66 Gramm Silber waren eine Mark Banco. Und von einem auf den anderen Tag funktionierte das alles wieder bei denen. Ja? Und es funktionierte bis zu dem Zeitpunkt, wo es per Gesetz aus der Welt geschaffen wurde, nämlich mit der Reichseinigung durch Blut und Eisen und Otto von Bismarck hat man dann die Hamburger Banko in der Reichs- bzw. die Hamburger Bank in der Reichsbank zu Berlin aufgehen lassen und auch die anderen regionalen Gelder durch eben einen Gesetzentscheid weggepustet. So, und da hatten wir damals eben einen Wettbewerb, da hatten wir die Möglichkeit, dass die Kaufleute wieder kalkulieren könnten. Und dieses Beispiel ist für mich etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Ich habe jetzt hier sehr, sehr lange rummonologisiert, das hatte ich eigentlich nicht geplant, aber mir war es wichtig, diese Geschichte zusammenzufassen und mir ist es sehr wichtig, vor allem auch, dass die Menschen erkennen, dass der Wettbewerb das entscheidende Instrument ist zur Entmachtung und zur Entdeckung Entdeckungsverfahren in der Gestalt, dass wir alle unterschiedliche Präferenzen haben, dass es eben unterschiedliche Gelder geben sollte. Und wenn jemand ja mit Silber hantiert oder dann gibt es Leute, für die ist elektrische Energie wichtig, da könnte auch die elektrische Energie beispielsweise eine Verrechnungseinheit sein. Und vielleicht hast du noch ein paar Beispiele von regionalen Geldern. Ich weiß, dass das so dein Steckenpferd auch ist, die heute schon im Einsatz sind, die heute schon funktionieren, und vielleicht auch ein kurzes Statement zu dieser Mark Banco, die nicht gescheitert ist, wie gesagt, die über 250 Jahre funktioniert hat und den Leuten gedient hat, die sie verwendet haben, ja, und nicht den Leuten gedient, die dieses Geldsystem anderen Leuten aufzwängen.
Ja, wie gesagt, zu diesem historischen Beispiel, das ja lange funktioniert hat, bis man es einfach verboten hat oder abgeschafft hat, kann ich absolut mitgehen. Also nichts einfacher als das, wenn denn diejenigen, die momentan die Macht innehaben, das wieder vorschlagen würden, wäre ich sofort auch dafür. Es muss halt ein faires, transparentes System eben auch sein. Und vielleicht auch zu dieser Frage, wie kriegen wir einen fairen Neustart für alle hin, kommen wir vielleicht nicht in unserem Gespräch heute drauf zurück, vielleicht mal zu anderer Gelegenheit, vielleicht sogar mal ein eigenes Gespräch. Das wird, glaube ich, auch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Und zu diesen regionalen Geldern und anderen Einheiten, also es gibt im Prinzip zum Thema Wettbewerb noch eines. Da bin ich absolut für, sofern es denn auch ein fairer Wettbewerb ist. Also Wettbewerb oder Wettkampf, wie es ja auch so schön oft heißt, wird ja manchmal auch mit unfairen und unsauberen Mitteln eben auch geführt. Also es scheint da ein bisschen, genau, also höher, weiter, schneller, Ellbogen. So wurden wir auch, komme ich wieder auf dein Beispiel des Bildungssystems zurück, in der Schule ja schon konditioniert. Nur der erste Platz oder vielleicht noch die ersten drei Plätze auf dem Podest sind was wert, der Rest sind alles Loser. Da geht's ja eigentlich schon los in dieser Bewertung eines sogenannten Wettbewerbes. Jeder will der Erste sein. Ich habe da so meine Zweifel, ob das der richtige Ansatz ist. Ich habe herausgefunden, auch in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, dass es wohl eher eine Art Kooperation sein müsste in einem freien, fairen Wettbewerb. Dann könnte es auch besser für alle oder für viele Menschen eben funktionieren. Auch ein eigenes großes Thema, Stichwort zum Beispiel Bauernfibel, möchte ich hier auch mal reinwerfen. Das ist eben ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Beispiel, das an der Universität ausgeforscht wurde, bis man es dort auch aus dem Lehrplan hat verschwinden lassen, weil man festgestellt hat, es funktioniert ja wirklich für die Menschen und ist eher nicht so gut fürs Großkapital, für den Raubtierkapitalismus. Aber interessant finde ich, dass man sich das näher anschaut, weil dort ist einfach klar die Erkenntnis, entweder erreichen alle durch Kooperation das gleiche Ergebnis bei deutlich weniger Aufwand oder beim gleichen Aufwand für alle deutlich mehr Ertrag. Also das wäre so eine Möglichkeit, in die man mal überlegen könnte. Und um auch jetzt meine Monologisierung ein bisschen fortzuführen zu deiner Frage zurück, was eben Alternativen angeht oder auch Regionalgeld, da gibt es ja viele Beispiele im Kleinen, die funktionieren, aber eben auch international relativ große Sachen, die schon ganz gut laufen. In Prag dürfte ich es ja erwähnen auf der Bühne in unserem Plenumsgespräch, in dem Panel eben den Sardex aus Italien, also konkret aus Sardinien, der mittlerweile auch auf dem Festland in Italien für Furore sorgt. In Sardinien machen die zum Teil 80% aller regionalen Umsätze in der Konsumierung in dieser eigenen Regionalwährung, ist auch staatlich noch nicht reguliert oder gar verboten, sondern man lässt es eben laufen, obwohl es aufs Festland übergreift, bis hin zu kleineren Beispielen, die es auch schon lange gibt, der Chiemgauer jetzt aus dem Chiemgau. So gibt es ganz viele ähnliche Modelle weltweit natürlich, auch was die großen Konzerne wie jetzt die ganzen Kaufhausketten immer schon machen, sind gewisse Umsätze auf Gutscheinbasis. Die haben dann oft auch gar nichts mit Mehrwertsteuern plötzlich zu tun. Also auch da kann man eben bei entsprechend fairen Umrechnungseinheiten systemübergreifend ganz gut miteinander eben Werte ausgleichen. Ich finde aber auch die Modelle, die es nicht nur in der Theorie gibt, sondern sogar in der Praxis, wie von Professor Franz Hörmann zum Beispiel den Ansatz des Informationsgeldes, ziemlich interessant, denn das basiert eben darauf, dass jeder, der etwas leistet, auf seinem Verrechnungskonto eine Werteinheit gut geschrieben bekommt. Und wenn er jetzt etwas kauft oder verkonsumiert, dann ist der Trick dabei psychologisch, man überweist dem anderen nicht dafür etwas, denn der hat ja für seine Leistung auf seinem Verrechnungskonto bereits ein Guthaben erschaffen, sondern was ich konsumiere, wird dann auf meinem eigenen Verrechnungskonto wiederum gelöscht. So kann es eben auch keine inflationäre oder gefährliche inflationäre Entwicklung eben auch geben. Das hat man dann aber eben auch wiederum beendet, dieses Experiment, wo es wirklich funktioniert hat, indem man eben über gewisse juristische Kniffe, Genossenschaftsverband und Registergerichte das leider Gottes in die Ecke gedrängt hat. Aber die Idee finde ich nach wie vor gut und ich war jetzt hier kürzlich in Südafrika und habe dort viele, viele Bewegungen auch vor Ort entdeckt, die auf diesem Ubuntu-Prinzip basieren, das ich auch schon im Band 1 meiner Trilogie, die ich gerade am Veröffentlichen bin, eben geschrieben habe, im Schlusskapitel. Also im Grunde auch sogar ein Geld, also ein System, das ohne jedwede Geldeinheit funktioniert, wenn es denn fair miteinander auch umgesetzt wird. Da stehen natürlich heute noch eine Menge mentale Lernaufgaben für die Menschheit davor und eben auch Machtinteressen der heute Mächtigen und Reichen stehen dem entgegen. Aber auch das sind durchaus weitere Varianten, über die man zumindest mal diskutieren kann, im Sinne von jeder hat mal eine andere Meinung und lass uns die mal anhören und gemeinsam herausfinden, ob da vielleicht doch was dran ist. So wie ich mich auch gerne von dir zum Thema Zinsen eines anderen, vielleicht sogar besseren belehren lassen habe und da jetzt eben auch zum großen Teil mitgehen kann.
Also ich finde das hochspannend, sich diese verschiedenen Beispiele, die es so auf der Welt gibt, anzusehen. Wenn Menschen eben in Handlungsdruck kommen, weil eben die Dinge offensichtlich werden, dass sie nicht funktionieren, dann agieren Menschen. Ja, so könnte man das auch beim Wunder von Wörgl sagen. Und das finde ich auch sehr positiv, dass die halt in Aktion getreten sind. Ich habe da viele andere Kritikpunkte, habe das im Buch ja auch dargelegt, warum ich das kritisch sehe, weil ich eben der Auffassung bin, dass man einen Zins braucht, um eben einen Spareanreiz zu haben, dass überhaupt Kapital gebildet wird. Und aufgrund dieser Kapitalbildung kann es dann zu Produktivitätsfortschritten kommen, indem Kapital eingesetzt wird, in Produktionsgüter investiert wird. Und das führt dann dazu, dass die Arbeit eines jeden Einzelnen profitabler, ergiebiger wird und dass man auch höhere Löhne zahlen kann und so weiter. Aber ich möchte auch gerade auf diesen menschlichen Faktor zu sprechen kommen, den du angeführt hast, dass die Dinge nämlich fair sind, dass sie ja den Menschen zugewandt sind, dass sie den Menschen dienen, und zwar allen, und nicht einigen wenigen. Und das ist ein entscheidender Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir eben uns auch nicht nur in einem Sachwettbewerb, Sachkampf finden, wie auch immer, sondern dass wir uns auch in einem Kulturkampf befinden, dass es eben darum geht, gewisse Werte wieder in den Vordergrund zu stellen und dass diese Werte auch zum Beispiel damit einhergehen, dass dieses Geld, was ich mir wünsche, eben non-zentralistischer Natur sein sollte und nicht zentralistisch. Nur durch den Zentralismus konnte man die Mark Banco abschaffen. Nur durch die Akzeptanz, dass es da jemanden gibt, der Gesetze irgendwie erlässt, konnte man die Mark Banco aus der Welt schaffen. Nur, dass es jemanden gibt, der Gesetze herrschaftlich in die Welt bringt, konnte man 1914 die Golddeckung abschaffen und den Ersten Weltkrieg finanzieren. 1971 genauso, als die Golddeckung sowieso nur noch auf dem Papier bestand, konnte man auch durch einen herrschaftlichen Rechtsakt einfach so das Ding wegwischen, dass bis dahin 35 Dollar eine Unze galt und dann eben nichts mehr. Und heute stehen wir bei über 5.000. Ja? Also all diese Dinge sind eben damit verbunden. Da landen wir wieder beim Thema Bildung, dass es eben wichtig ist, die Menschen aufzuklären, dass sie sich damit befassen und dass es auch darum geht, ja, diese verschiedenen Angebote so zu konzipieren, dass sie eben auch das adressieren, wie der Mensch eben ist. Ja, der Mensch ist nicht nur gut und auch nicht nur schlecht, sondern der Mensch ist alles. Und vor allem nutzt der Mensch die Anreize, die da sind. Und wenn wir jetzt Anreize oder Strukturen haben, wie das heute ist, dass wir auf der einen Seite die politische Ebene haben und darüber die nächste Hierarchieebene, das ist die Technokratie, der Internationale Währungsfonds, die WHO, die UN und so weiter. Und wenn man derartig große Einheiten hat und die kapern kann und darüber die ganze Welt steuern kann oder über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die Zentralbank der Zentralbanken, alles steuern kann, in letzter Konsequenz eigentlich, dann ist die Tür und Tor geöffnet für das, was du gerade gesagt hast, dass es eben ja zu einer Akkumulation von Werten bei einigen wenigen führt. Und das gilt es zu verstehen und zu adressieren. Und deswegen finde ich ein weiteres Beispiel total klasse, wie das eben in Schottland war, zu Zeiten des Free Bankings, als diejenigen, die Geld herausgegeben haben, zum einen mit ihrem Privatvermögen, bis zum letzten Euro gab es damals nicht, aber bis zum letzten Cent und Co. gehaftet haben, mit ihrem Privatvermögen. Und genauso ist es, gibt es heute, es gibt das Bankhaus Reichmuth in Luzern und da gibt es drei unbeschränkt persönlich haftende Gesellschafter bei einer Bank. Das muss man sich mal überlegen. Und ich sage das jetzt so mit voller Erstaunen, dass es eigentlich in der heutigen Zeit das Moral Hazard total selten ist, dass es sowas überhaupt gibt. Aber da sollten wir wieder hinkommen, weil genau das sind diese kulturbildenden Elemente, die wir brauchen. Und wie hat das in Schottland funktioniert? Es gab viele parallel existierende Banken und früher hat man eben Gold, Silber getauscht, Kupfer, wie auch immer. Und weil das ein bisschen schwieriger wurde, hat man dann irgendwann Verbriefungen, also Zettel getauscht. So, jetzt habe ich Zettel ausgegeben und du hast Zettel ausgegeben und ich habe dann irgendwann immer mehr ausgegeben und wir haben uns aber als teilnehmende Banken an diesem Konglomerat, haben wir uns dazu verpflichtet, freiwillig verpflichtet vor allem, das ist ganz wichtig, dass jeder, wenn er mit Zetteln kommt, eines anderen, also zu dir kommen meine Kunden mit meinen Zetteln, dann hast du dich verpflichtet, denen Basisgeld zu geben, also Gold und Silber. So, und dann kommst du irgendwann zu mir und sagst, so, ich hätte jetzt gerne mein Gold und Silber zurück. Und dann ist der Deckel natürlich drauf, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Keller leer ist. Und dann haben wir eine natürliche Reglementierung an der Stelle. Und das Interessante ist, es gab in Schottland viel, viel weniger Krisen als in Großbritannien. Großbritannien hatte in diesem Zeitraum von 1745 an, ich glaube etwas über 130 Jahre war es, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, Großbritannien hatte eine Zentralbank. Viel mehr Krisen, viel mehr Bankpleiten, höhere Zinsen im Übrigen auch und viel, viel weniger dynamisches Wirtschaftswachstum, als das in Schottland der Fall war. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte. Geld sollte neutral sein, es sollte nonzentralistisch sein und diejenigen, die das Geld herausgeben, die sollten unbeschränkt haften, weil diese Haftung ein disziplinierender Faktor ist. Wenn ich nicht hafte, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, dann kann ich alles fehlspekulieren. Ich kann meine Gewinne, die werden privatisiert und die Verluste werden dann auf alle umgelegt. Das ist genau das System, was wir heute haben. Und wenn wir dahin zurückkehren, wie es damals in Schottland war, dass eben ja auch dieser Mechanismus des leeren Kellers, will ich es mal so formulieren, wenn das wirkt, dann führt es automatisch dazu, dass es diszipliniert, was der Wettbewerb an sich schon macht. Ja, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir auch beim Thema Bildung, beim Thema Eltern. Ja, du brauchst die Kinder nicht erziehen, weil die machen dir eh alles nach. Es ist wichtig, dass wir gute Vorbilder sind. Und das, also auch du jetzt, du bist für mich ein riesengroßartiges Vorbild, als wir uns an diesem Freitag vor der Veranstaltung darüber unterhalten haben und dass du wirklich so offen an diese Zinsthematik herangegangen bist. Und ich glaube, also ich versuche mich daran auch immer zu erinnern, wenn ich irgendwie mich ewig und drei Tage mit irgendeinem Thema beschäftige, dann kann das ja auch sein, dass mein Ego irgendwie anschwillt, dass ich dann plötzlich der Auffassung bin, ich weiß jetzt alles. Aber es ist falsch. Ich kann nicht alles wissen, ich kann nicht alles an Informationen vereinnahmen oder für mich beanspruchen, was vielleicht noch gar nicht da ist, weil es in Zukunft erst kommt. In Zukunft entwickelt sich vielleicht ein neuer Bitcoin oder dieses oder jenes. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass gerade Menschen, die versuchen hier diese Dinge, im Grunde versuchen wir Impulse zu geben in diesen paar Minuten. Mehr können wir nicht tun. Ja, aber dass wir eben auch vorleben, dass wir uns auch den Irrtum einräumen. Das ist für mich ganz wichtig und ich habe das, kann das auch dokumentieren, weil in diesem Buch habe ich Dinge geschrieben, die ich in einem zweiten Buch nicht mehr geschrieben habe, zum Thema Geldschöpfung. Da bin ich beim ersten Buch davon ausgegangen, dass es das Bruchteilreservesystem gibt. Heute bin ich der Auffassung, es gibt diese Kreditgeldschöpfungstheorie. Ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, weil mir geht es eher darum zu sagen, ja, hier habe ich mich geirrt. Ja, heute bin ich ein paar Jahre älter, ein paar Jahre weiser hoffentlich. Ich habe mir das eingeräumt, dazu lernen zu dürfen und habe das eben im zweiten Buch dann ausgeräumt. Und vor allem sage ich, ich stehe dazu, dass ich mich geirrt habe, weil das ganz wichtig ist, dass die Menschen auch wieder lernen, dass Menschen sich eben irren. Und wenn Menschen sich irren und sie machen Fehlspekulationen, Stichwort Schottland, Stichwort unbeschränkt haftende Gesellschafter, Wenn man weiß, dass man sich immer irren kann, zu jedem Zeitpunkt, dass jedes Geschäft, das ich jetzt tätige, das schlechteste meines Lebens werden könnte. Und wenn das der Fall ist, bin ich pleite. Ja, dann treffe ich doch ganz andere Entscheidungen. Das diszipliniert mich doch und dann treffe ich viel, viel kleinere Entscheidungen. Das heißt, dann treffe oder bin ich nur bereit, Risiken einzugehen, die ich auch mit meinem Eigenkapital oder einem kleinen Anteil irgendwie abfedern kann. Ja, bitte.
Absolut, also ich muss jetzt ganz kurz rein, denn du hast ein paar wesentliche Dinge gesagt. Also diese Eigenverantwortlichkeit, von der du eben vorhin auch gesprochen hast, das ist für mich ein zentrales Element. Oder auch diese persönliche Haftung, die wir in ganz vielen Bereichen bräuchten. Also ein bisschen eben auch zur Politik. Wir brauchen also keine Führer oder Politiker, die alles Mögliche machen und nie für irgendwas herangezogen werden können im Sinne der Verantwortung. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich finde es eine absolute menschliche Größe, dass du in einem Buch eine Theorie darlegst, die du dann im Nachfolgewerk eben insofern, wo du meinst, da bist du vielleicht ein bisschen falsch abgebogen, einfach korrigierst und dazu stehst. Denn das ist eine Qualität, die ist sozusagen fast nirgendwo zu finden. Und ich denke, das ist einer der sogenannten intrinsischen Werte, die wir im Sinne als Vorbild auch vorleben müssen, zu sagen, oh hoppla, ich war sowas von überzeugt von diesem Punkt bisher, aber ich habe festgestellt, da habe ich nicht richtig nachgedacht, ich war vielleicht falsch informiert, nicht vollständig informiert, ich habe mich weiter informiert, das Lernen hört eben nie auf, ich sehe es heute anders und das dann eben auch öffentlich auszudrücken, zeugt für mich von absoluter Größe, also da muss ich wirklich sagen, Chapeau, bist du auch für mich eben ein Vorbild, darf es auch für viele andere eben sein. Hat es zwar nichts mit Geldsystem und Zinsen an sich und so weiter zu tun, aber ich meine das wirklich ganz grundsätzlich. Das geht ja dann auch in die Bereiche der Gesundheitspolitik, der Medizin, der Wissenschaft, also eigentlich in alle Bereiche ist das leider sehr stark bis vollständig zu vermissen. Diese Qualität zu sagen, hoppla, Kommando retour, wir müssen nochmal neu anfangen. Und das sind Dinge, die sind natürlich durchs Erziehungssystem, durch Schulsystem, könnten wir das ganz einfach mitgeben, den nächsten Generationen. Da hakt es offensichtlich ein bisschen, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich wollte es einfach wirklich hervorheben und betonen, denn nur so kommen wir miteinander weiter. Und es geht eben nur miteinander, indem wir die Menschen alle mitnehmen. Wenn sich das immer nur in geheimen Hinterzimmerbesprechungen im Geklüngel irgendwie abspielt, dann wird sich nie irgendwas ändern, was ja auch dann im Prinzip die Systemfrage ohnehin jetzt stellt, was die Zukunft eben angeht.
Ja, also man kann letztlich immer nur auf Basis der Informationen urteilen, die einem ja vorliegen. Ja, und wenn es eben das Bildungssystem schon so angelegt ist, die Medien sowieso, dass gewisse Informationen schon komplett herausgelassen werden und dass auch die Art und Weise, wie die Menschen eben ausgebildet werden, dass sie gar nicht ausgebildet werden, sondern dass man ihnen einfach etwas vorbetet und derjenige, der es am besten nachbetet, bekommt die beste Note. Was für eine Motivation setzt das wiederum in Gang? Bestimmt nicht das Selberdenken. Also ich würde mir das so wünschen, dass man alle möglichen, oder ich werde das, wenn ich irgendwo bin, dann werde ich verschiedene Dinge vorstellen und die Leute sollen eben dann durch selber denken, darauf kommen, was sie für richtig erachten. Und genau dazu sollte auch dieses Gespräch dienen, nach meiner Auffassung, dass wir ihm Impuls geben und den nächsten Meter, da nehmen wir alle gerne mit und freuen uns auf viele Kommentare. Und das, was ich auch gerade schon gesagt habe, eben in dem ersten Buch Geldzeitenwende, da hatte ich eben andere Informationen, als ich sie später hatte. Und es ist doch klar, wenn ich mehr und andere Informationen habe, dass ich dann unter Umständen durch selbstständiges Denken zu anderen Urteilen komme. Ja, und das ist auch etwas, und da auch nochmal die große Hommage an Auf 1 und die dahinter stecken, Stefan Magnet und Elsa und die vielen anderen, die da eben auch im Hintergrund aktiv sind, die man nicht direkt kennt. Das ist wichtig, dass man das unterstützt, dass man denen dabei hilft, dass die überhaupt in der Lage sind, diese hochbrisanten Informationen und dann mit diesen Informationen und der Weitergabe der Informationen treten jede Menge Menschen auf die Füße, was dann dazu führt, dass Banken, also Konten gekündigt werden und so weiter. Ja, das sind wichtige Punkte. Deswegen unterstützt die, wo es nur geht, teilt die Inhalte, helft uns auch hier dabei, diesen Shadowban zu durchbrechen, wenn es ihn denn gibt, indem man diese Videos verteilt und macht und tut. Also das kommt eben nicht nur auf die Leute an, die sich hier vor die Kamera stellen, sondern auch auf diejenigen, die die Institutionen unterstützen, die andere Informationen senden. Und ja, das ist eben eine Mammutaufgabe und deswegen lade ich alle ein, da mitzumachen. Ja, verlassen wir mal so ein bisschen das Thema Geldsystem. Wir machen weiter, versprochen, vielleicht dann auch zu einer einer kompletten Sondersendung mal zum Thema Zins. Aber zum Ende hin würde ich gerne noch, wir hatten gesagt, ungefähr eine Dreiviertelstunde, da sind wir jetzt schon langsam, und ich würde gerne noch mal über ein Thema sprechen, was nicht nur mir unter den Nägeln brennt, sondern vielen anderen Menschen auch und wo du ein absoluter Experte bist. Und da kommen wir zum Thema Immobilien. Und Immobilien sind eben, wie der Name schon sagt, immobil. Und jetzt gibt es eben auch da wieder eine herrschaftliche Rechtsetzung, der ich nicht zustimmen kann, die ich nicht ablehnen kann. Und so wird sie zu einer Unrechtsetzung, dass hier meine Gasheizung jetzt keine rechtmäßige Heizung mehr ist. Ja, das kommt eben dadurch in Gang, dass die Menschen es akzeptieren, dass es da irgendeine ominöse Klasse gibt, die Recht irgendwie setzen. So, und das ist mal das eine. Da ändern sie die Spielregeln. Dann könnte man die Spielregeln ändern, indem man sagt, wir zwingen dich jetzt weitere Sanierungen durchzuführen oder der Staat ist überschuldet und wir hätten jetzt gerne, so wie das eben schon mal war, 1952 einen Lastenausgleich. So, jetzt könnte man auf die Idee kommen, das Grundbuch irgendwie entsprechend sich da kümmern, dass da Dinge eingetragen werden. Ich bin da Laie. Was kann man da tun, Erich? Hat man da Möglichkeiten? Wichtig ist erstmal natürlich, dass man darüber aufklärt, dass diese Dinge kommen können. Weil je mehr Leute es wissen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht kommt. Aber was kann man tun? Wie kann man sein Grundbuch in irgendeiner Art und Weise präparieren? Darf man das überhaupt hier laut sagen?
Ja, also ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Man kann natürlich jede Menge tun. Es gibt da auch verschiedenste Strategien. Im Übrigen auch nicht nur für Immobilien, sondern auch für mobile Vermögenswerte. Im Grundsatz ist erstmal wichtig, dass man versteht, der sogenannte Lastenausgleich wird meiner Einschätzung nach mit einem Steuerbescheid hinsichtlich einer Vermögensabgabe umgesetzt werden. Und bei einer Vermögensabgabe geht es immer darum, wie viel Vermögen kann mir als Person denn zugeordnet werden. Und da spielt dann eben auch der Wert, in dem Fall eine Immobilie, eine Rolle. Und ich kann eben für fremde Dritte nach außen durch bestimmte Maßnahmen die Immobilie quasi entwerten, dass sie nichts mehr wert ist. Insofern macht dann ein Lastenausgleich auch keinen Sinn, denn da, wo nichts ist, kann ich auch keinen Lastenausgleich durchführen. Ich kann aber auch die Immobilie übertragen in andere Körperschaften. Das wäre dann in der Abteilung 1 des Grundbuches, sodass das Vermögen der Immobilie mir gar nicht mehr zuzurechnen ist. Das wäre mein anderes Credo. Enteigne dich selber, bevor es jemand anders tut. Auch da kommt es sehr stark auf die persönlichen Präferenzen an. Aber Stichwort deutsche Immobilien in Deutschland, steuerbegünstigte Wohnbaugenossenschaft in einer familiengeführten Genossenschaft wäre mit einer der Königswege, wie man eben Vermögen schützen kann und als Nebeneffekt sogar noch Erbschafts- und Schenkungssteuer frei dann in die nächsten Generationen übertragen kann. In den anderen Abteilungen des Grundbuches, Abteilung 2 und 3, die sogenannten Lastenabteilung und die Sicherungsabteilung, kann man eben auch bestimmte Dinge eintragen, wie eine Auflassungsvormerkung, ein Wohnungsrecht, eine Eigentümergrundschuld. Man kann das alles noch mit Grundpfandrechten entsprechend belegen oder mit anderen wirtschaftlichen Rechtsgeschäften verknüpfen, dann werden diese Maßnahmen auch unangreifbar. Es muss natürlich handwerklich richtig gemacht werden. Es gibt da leider auch viele Beraterkollegen in Anführungszeichen am Markt, die zwar teure Honorare verlangen, aber nicht zu Ende gedachte Lösungen dann anbieten, die Kunden dann auch alleine lassen und es geht leider oft nach hinten los. Und deshalb ist es mir auch immer wichtig, die Informationen zu vermitteln, wie es wirklich geht und dass man die auch versteht als Anwender und dann muss man eben auch eine eigene Entscheidung treffen und darf sich nicht von anderen abhängig machen. Also da gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, das waren jetzt schon mal ein paar davon, also Stichwort Wohnungsrecht, Eigentümergrundschulden, Auflassungsvormerkung, andere Körperschaften, das so im Bereich der Immobilien sozusagen.
Genau, also man kann das tun, was der Gesetzgeber eben der sogenannte auch macht, indem er ein neues Gesetz erlässt und den Wert herabsetzt. So kann man sich eben selber auch darum kümmern, den Wert eben strategisch herabzusetzen, indem man in Abteilung 2 Lasten einträgt oder eben Grundschuldthemen in Abteilung 3. Ich glaube, so rum ist es richtig. Ja, wunderbar, dass man da Dinge machen kann. Ich glaube, das A und O ist, dass man sich damit beschäftigt, dass man es nicht einfach so wegwischt und sagt, ja, so ein Schwachsinn, das kann nicht kommen. Und es kam eben 1952 auch, ganz andere Situation natürlich. Aber wir wissen auch, dass man 2019 das in einem sogenannten Sozialgesetzbuch irgendwie wieder reaktiviert hat und in die heutige Zeit oder auf die heutige Zeit irgendwie angepasst hat. Kurze Zeit später kam dann 2020 die Schuldenorgie, jetzt geht die Schuldenorgie weiter. Und wir wissen ja, der Staat ist nicht so verschuldet, wie er das ausweist, mit 60-70% von der Wirtschaftsleistung, was auch fragwürdig ist ohnehin, diese Berechnungsmethode. Wenn der Staat eben so bilanzieren würde, wie er es den Unternehmen vorschreibt, dann lägen wir beim Siebenfachen ungefähr. Ja, das heißt also,
ja, 600-700% bezogen auf das deutsche BIP ist die gesamte Verschuldung Deutschlands, sagt ja zum Beispiel auch der Professor Raffelhüschen, der Regierungsberater der Bundesregierung in Rentenfragen. Und wir haben ja ein aktives Lastenausgleichsamt. Wir haben in den alten Bundesländern noch 11 aktive Abwicklungsämter. Wir haben ein novelliertes Lastenausgleichsgesetz und noch zig andere Vorschriften, die will ich hier gar nicht alle aufzählen. Also der Lastenausgleich und die Enteignung ist völlig legalisiert vorbereitet. Man muss nur aufs Knöpfchen drücken. Und es hakt vielleicht noch daran, dass die Bevölkerung noch nicht mental genügend vorbereitet ist auf diesen Lastenausgleich, um diesen dann auch zu akzeptieren. Aber da ist man mit den öffentlich-unrechtlichen Medien und Leitmedien ja fleißig dabei, das voranzutreiben. Also ich denke mal, da kann man schon von 100% ausgehen, dass das wohl kommen wird. Und dann noch ein anderes Thema, vielleicht wollen wir noch ganz kurz drüber sprechen. Wir haben ja neben dem, was da auf uns zukommt, ohnehin jetzt schon quasi eine Enteignung, die seit Jahrzehnten läuft durch die unfassbare Steuer- und Abgabenlast in Deutschland. Sei es, man bleibt in Deutschland oder man geht weg bis hin zur Wegzugsteuer. Das ist ja ein steuerliches Raubrittersystem, staatlich koordiniert. Da fehlen ja selbst mir manchmal die Worte. Also wie siehst du denn das, was dieses Thema angeht? Steuerfrei leben wäre ja auch noch ein Aspekt.
Ja gut, die libertäre Maxime ist natürlich, dass Steuern eben, dass man sie nicht freiwillig bezahlt und dass der Staat sich das Recht nimmt, was er uns allen, was wenn wir das machen würden, dann wäre es eben Raub, ja. Und er kann eben alles legalisieren durch eine entsprechende Rechtsetzung. Und ich sehe vor allem die Täuschung, die damit einhergeht, wenn die Menschen eben verstehen würden, dass die Abgabenlast nicht bei dem liegt. Also man unterscheidet ja beim Arbeitnehmer zwischen Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungen und Arbeitnehmeranteil. Und da geht ja der Betrug schon los, denn der Arbeitgeber, es macht keinen Sinn, den Arbeitnehmer anzustellen, wenn er nicht auch den Arbeitgeberanteil plus alles, was mit diesem Arbeitsplatz zusammenhängt, wenn der Arbeitnehmer das nicht erwirtschaftet für den Arbeitgeber, dann macht es keinen Sinn, den zu beschäftigen. Das heißt, es muss alles ins Verdienen gebracht werden. Beiträge zur Genossenschaft und so weiter, also zur Berufsgenossenschaft, alles Mögliche. Und dann landen wir eben nicht bei 50% oder so. Wir landen bei 68-70%. Ich habe das mal zufälligerweise irgendwann mal ausgerechnet vor einiger Zeit. Und das hat natürlich Ausmaße angenommen, die völlig irre sind. Und dann sagt man, stellt man sich hin vor diesen sogenannten Wahlen und sagt, ja, wir werden keine Steuern erhöhen. Man hat aber die CO2-Steuer sukzessive angehoben, sodass man jetzt 18 oder 20 Cent für einen Liter Diesel bezahlt. Oder wenn man eine Tonne Müll entsorgt, dann sind 40 Euro sind allein CO2-Steuer, ja. Und diese 40 Euro sind ungefähr 15% von der reinen, vom reinen Entsorgungspreis und so weiter. Man kann das ausdehnen bis ins Unendliche. Und man muss natürlich auch zu der Abgaben- und Steuernabgabenlast die Zwangsmitgliedschaften hinzurechnen. IHK-Beitrag und so weiter. Alle Zwangsmitgliedschaften, GEZ und so weiter. All das kommt noch hinzu. Und dann landen wir eben bei den 70%. Und ich finde das völlig irre. Und auch da wieder Bildungssystem, mir hat man das ja erklärt, es gibt da einen Arbeitnehmeranteil, einen Arbeitgeberanteil und so schlimm ist das alles gar nicht, so viel bezahlt ihr da gar nicht. Ja, und es ist natürlich auch immer alles ganz wichtig, dass es eben da ansonsten keinen sozialen Frieden geben würde, wenn es da keinen staatlichen Umverteiler gäbe. Ja, dass Menschen von Haus aus vielleicht anderen helfen, die bedürftig sind, freiwillig und dann kommen auch die 100 Euro da an und nicht die 50 Euro nur, weil die Hälfte schon im Verwaltungsapparat irgendwo versichert. Also ich könnte mich da jetzt...
Oder habt irgendetwas.
Ja, eben, ne? Das ist genau der Punkt. Also aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, selber darüber nachzudenken, sich selber mal hinzusetzen, zu rechnen, was passiert da eigentlich und was ist logisch und was nicht. Ich kann es nur nochmal erneuern, wir können hier nur die Impulse geben. Und wenn ich darüber nachdenke, dass man sich früher darüber aufgeregt hat, dass man jeden Zehnten den Zehnt abgeben musste und wo wir heute stehen und hinzu natürlich noch Sachen, die man gar nicht quantifizieren kann. Ja, also die Geldverschlechterung durch neue Staatsschulden, die Inflationierung der Geldmenge, die Kaufkraft herabsetzt und die Menschen enteignet. Also all diese Sachen, dass ich, man kann nur einen kühnen Versuch unternehmen, diese Abgabenquote irgendwie zu errechnen, aber eigentlich ist es unmöglich. Aber Fakt ist eins, es ist zu viel. Punkt.
Ist einfach zu viel. Es kommen ja auch dann die ganzen Konsumsteuern noch hinzu. Und ich stimme dir natürlich völlig zu, lieber Benjamin, dass wir eine gewisse Abgabe benötigen, um ein funktionierendes Gemeinwesen zum Wohle aller mit Infrastruktur und dergleichen sauber hinzustellen, was ja schon bei den jetzigen Steuereinnahmen ganz einfach möglich wäre, wenn denn die Steuern auch richtig verwendet werden würden. Und ich glaube, jeder von uns würde mit Freude den Zehnten abgeben, wenn es eben zum einen für die Bürger im eigenen Land, für das eigene Land, für die eigene Struktur und dann auch für alle, die hier sich legal und legitim hier aufhalten, verwendet wird. Da glaube ich, wären die meisten oder vielleicht sogar alle mit dabei. Aber bei dieser Höhe der Abgabenlast und wie dann mit den Steuern umgegangen wird, kann ich persönlich zumindest nicht mitgehen. Deshalb ist es für mich eben auch eine ganz starke Triebfeder, den Mittelstandsunternehmen, den Selbstständigen, den Unternehmen, den Machern, die wirklich etwas bewegen, nach wie vor eben legale Wege aufzuzeigen, von dieser irrsinnigen Abgabenlast zumindest größtenteils oder teilweise herunterzufahren, um eben dann einfach mit der verbleibenden Liquidität, die dann nicht durch Steuern abfließt, im Unternehmen etwas zu bewirken, fürs Gemeinwohl etwas zu bewirken, in der eigenen privaten Lebensführung etwas zu bewirken, dann geht es allen besser. Da helfe ich eben denjenigen, die es wissen wollen, in meinen Vorträgen und Seminaren auch, wie das natürlich völlig legal geht. Und deshalb mache ich eben als Fachgebiet Vermögenssicherung, wie es juristisch wirklich perfekt funktioniert, und kümmere mich um die legale Steuervermeidung. Aber ich sage auch immer dazu, bitte fahrt nicht auf Null runter, sondern gebt noch einen Teil ab. Ansonsten geht es mit Deutschland auch nicht weiter. Aber wir sollten eben uns darum kümmern, wie gibt denn die Politik und die Verantwortlichen das Geld aus? Und vielleicht geht es im jetzigen politischen System auch gar nicht. Und wir brauchen auch da einen, ja, wohlwollenden Great Reset in der ganzen Landschaft.
Ja, der Punkt, den du ausgeführt hast, wenn man es eben letztlich mehr im produktiven Sektor verbleiben lässt, indem man den Menschen dabei hilft, das zu optimieren, da ist schon mal viel geholfen. Aus meiner Sicht ist es halt so, dass der Staat eben rein konsumtiv unterwegs ist. Das heißt, er nimmt es denen, die produktiv tätig sind, und verkonsumiert es. Ja, also der Wohlstand mindert, wird gemindert. Und das Problem, was ich eben insgesamt sehe, und deswegen bin ich auch bei Infrastrukturthemen, bei vielen anderen Punkten, auch bei dem Thema Sicherheit, man weiß gar nicht, was den Menschen das wert ist, weil der Staat Kosten produziert, aber es gibt keinen Marktprozess. Das heißt, unsere subjektiven Werturteile fließen gar nicht ein. Weil ich könnte jetzt zum Beispiel wählen zwischen dem Kreis Göttingen, dem Kreis Kassel, wie auch immer, und könnte da abstimmen. Ja, dass die also in Konkurrenz zueinander sich befinden würden. Wenn das der Fall wäre, dann wäre ja ein Anreiz gegeben, die Kosten niedrig zu halten, damit man eben, damit Göttingen überhaupt wettbewerbsfähig ist, um die schlauesten Köpfe, um die besten Unternehmer, um die besten Denker und so weiter und mit Kassel überhaupt bestehen kann. Aber dieser Wettbewerb, der ist überhaupt nicht da. Und deswegen produziert der Staat Kosten, die konsumtiver Natur sind, den Wohlstand mindern. Aber, und das ist auch der Punkt, warum und woran die DDR, die UdSSR und so weiter scheiterte. Der Staat bzw. staatliche Entscheider können nicht auf Preissysteme im Hintergrund zurückgreifen. Ihnen fehlen also die Informationen aus diesen Preissystemen. Und dann kommt es zu einer Ausuferung der Kosten, zu einer Verschwendung und zu einer Fehlallokation von Ressourcen, zu einer Schädigung an der Umwelt und natürlich zu einem Niedergang, was den Wohlstand betrifft. Und genau das hatte Ludwig von Mises 1919 bereits ausgeführt in der Theorie, dass an diesem mangelnden Preissystem die zentralen Entscheider die Informationen nicht haben. Sie wissen nicht, ob die Wertschätzung für diese und jene Dienstleistung überhaupt da ist in der Höhe. Und dann kommt es eben zur Verschwendung und zu einer Undurchführbarkeit der Wirtschaftsrechnung. Und das haben wir heute auf vielen Ebenen. Einmal durch die Ausuferung der Staatsquote, zum anderen dadurch, dass eben ein Euro nicht ein Euro ist, also wie ein Kilo ist, sondern dass es verwässert wird. Da könnte man jetzt auch viel zu sagen. Und ich glaube, auch da ist es eben wichtig, dass es konkurrierende Einheiten gibt, weil das eben auch wiederum zur Entmachtung führt und dazu, dass wir überhaupt in der Lage sind, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. Also ich würde auch da jetzt nie sagen, mein Staatsmodell oder ein anarchokapitalistisches Modell oder eine Privatrechtsgesellschaft oder ein Modell, wie Titus Gebel das präferiert, oder der Maximalstaat, den wir heute haben, oder der Minimalstaat. Ich möchte es niemandem aufzwingen. Auch der Kommunismus, wenn er freiwillig ist, es ist mir piep egal. Wichtig ist nur, dass wir alles Mögliche ausprobieren und dass diese Systeme in Konkurrenz zueinander stehen. Und eigentlich dachte ich, dass man 1989 erkannt hätte, dass die Planwirtschaft nicht funktioniert und dass die Marktwirtschaft das überlegende System für Mensch und Umwelt ist. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Was sagst du dazu, 89? Als letzte Abschlussfrage.
Ja, also 89, ich hätte mir im Nachgang auch einige Entwicklungen anders erwartet. Es mag vielleicht daran liegen, dass die großen politischen Systeme, sei es Sozialismus, Kommunismus, freie Marktwirtschaft, Raubtierkapitalismus, es letzten Endes vielleicht nur Erscheinungsformen von gewissen mächtigen Kräften eben sind, die hinter der Federal Reserve als privater Notenbank die Dinge eben steuern. Es gibt viele andere Organisationen. Du hast auf die Bank für internationalen Zahlungsausgleich vorher erwähnt. Es gibt eben den Weltwährungsfonds und viele andere Organisationen noch dazu. Ich habe das alles ja, die ganzen Vereinigungen in meinem Band 1, NWO-Liten, Herren des Geldes, ausführlich beschrieben. Im Übrigen gibt es dieses Buch als kostenfreies PDF. Vielleicht magst du den Link dann auch zu dem Gespräch einfach veröffentlichen. Das ist ein Geschenk einfach an die Menschheit, wenn man so will, als Information. Und ich denke mal, es ist anders gekommen, weil es auch eben so geplant war, wie es jetzt gekommen ist. Und ich habe die leise Befürchtung, dass das nicht alles nur aus dem Freiheitsdrang der Menschen heraus passiert ist, sondern dass man irgendwann vielleicht erkannt hat, wir müssen einfach ein bisschen Luft aus dem Ballon ablassen, bevor er platzt, und dann lassen wir die Mauer eben fallen und kontrollieren es aus dem Hintergrund weiter. Ich mag mich da als irren an der Stelle, aber das ist so ein bisschen mein Eindruck. Oder man hat eben aus der Geschichte einfach auch nichts gelernt. Dann haben wir noch einen weiteren Lernweg vor uns, als wir alle dachten.
Ja, ich denke auch, dass es da weniger Zufälle gibt, als wir das meistens so meinen, oder viele Menschen, die in ihrer naiven Weltsicht, wollen wir es mal so ein bisschen boshaft formulieren, dass sie eben meinen, dass das alles immer so kommt, wie man meint, aber es gibt scheinbar weniger Zufälle und mehr koordinierte Prozesse. Auch da, die Zeit des Covid-Interventionismus, auch da haben wir gesehen, wie das global koordiniert war. Also das war auch sehr augenöffnend, würde ich sagen, also für uns alle. Und ich hoffe, dass es eben gelingt, dass so etwas nicht nochmal geschieht. Mit jedem Ereignis dieser Art wachen mehr Menschen auf. Das macht mir Mut. Menschen wie du, lieber Erich, machen mir Mut. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute hier da warst. Wir führen das fort, weil wir eben auch von Stefan, Elsa und Co. Und auch von den wunderbaren Moderatoren Thomas Iglinski und so weiter den Auftrag bekommen haben, das hier weiterzuführen. Und das werden wir tun. Wir werden uns dann nochmal verabreden. Vielleicht können wir auch mal Herrn Hörmann einladen oder wie auch immer, je nachdem, wer Lust hat, mitzuwirken für uns oder für mich. Und ich denke, da spreche ich auch für dich. Die Tür steht für alle offen, auch für Leute, die komplett anderer Meinung sind. Gerade für die steht sie offen. Und wir freuen uns auf alles, was da kommt. Lieber Erich, danke an dich. Danke für dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, nicht nur heute, sondern auch darüber hinaus. Und ich hoffe, dass wir uns in Bälde wiedersehen. Wir haben alles unter dem Video verlinkt. Bitte herunterladen und ein wenig selber denken. Ganz, ganz wichtig. Auf bald.
Ja, auf bald, lieber Benjamin. Wir führen es auf jeden Fall fort. Wir nehmen den Auftrag des alternativen WF hiermit nochmals an. Und alle sind eingeladen, mitzuwirken, wer sich hier angesprochen fühlt. Insofern, ich freue mich aufs nächste Mal und vielen Dank für heute.
Ich mich auch, und ganz wichtig am Ende nochmal diesen Kanal, deinen Kanal und vor allem auf 1 und AWEF unterstützen, monetär und auch darüber hinaus. Danke und bis bald.